Gast aus 307. Aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
Servus, liebe Freunde, der Gast aus 307. Heute bin ich wieder selber am Mikrofon, aber ich habe die wunderbare Isabella Butcher bei mir. Sie hat nämlich die letzten drei Folgen vom Wow-Festival auf der 307 Podcast-Seite gehostet. Und ich und Isabella, wir tauschen uns heute aus. Willkommen in der 307.
Ja, danke Daniel. Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen.
Ja, eigentlich beide. Wir sind im Wohnzimmer und machen einen coolen Austausch. Wer sie noch nicht gehört hat, hört sie unbedingt mal rein in die drei Podcasts über das Wow-Festival. Und du hast spannende Gäste gehabt. Ich war ja auf der Bühne unterwegs. Ich war irgendwo in diesem ganzen unternehmerischen Festival-Thema drinnen und du hast es grandios gemacht, die Podcasts und diese Menschen interviewt.
Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
Ja, danke. Ja, das ist ganz spannend eigentlich, das Zusammenspiel, wie wir das gehabt haben. Du auf der Bühne, voll in Power, voll in Gear. Und als sie dann so richtig in dieser ganzen Emotion runter sind von der Bühne, die Speaker, sind sie dann direkt zu mir ins Podcaststudio quasi hereingeschneit, in die ruhige Atmosphäre. Und dort habe ich halt dürfen noch ein bisschen was von der Essenz von den Speakern quasi rausholen, eben in einer etwas ruhigeren Stimmung, in einer privaten Atmosphäre. Und das hat natürlich super gepasst.
Ja. Wer es nicht weiß, das Wow-Festival kommt von We Are One und das war unser Opening-Festival in Meierhofen im Zillertal unter dem Motto Connect, sich verbinden, create, kreativ werden und celebrate, zu feiern. Und das haben wir, glaube ich, alle gemeinsam 3 Tage lang voll ausgekostet in jeder Hinsicht. So, das war eine gute Idee, dass sie eigentlich vorher auf der Bühne waren und dann zu dir gekommen sind, weil sie da diesen Adrenalin und dieses Gefühl in sich mitgenommen haben.
Ganz genau. Du sagst jetzt Adrenalin, ich hätte gesagt Dopamin, aber es ist egal, es wird eine Mischung von allem sein, so wie der Dopamin-Jodler von
Stimmt, Dopamin. Stimmt, genau. Eigentlich hätte ich auch müssen sagen. Ja, hast du absolut recht. Song, hast du absolut recht, das ist das Dopamin-Feeling.
Das war eine ganz geniale Kombination, weil natürlich dort auf der Bühne mit dem Zusammenspiel mit dem Publikum und mit dir das Ganze viel lauter, gehypter war und eben bei mir dann ruhiger, gesättelter und noch einmal in die Tiefe gehen konnte man dann im Podcaststudio. Deswegen sind die Podcasts, die 3 Podcasts vom Wow-Festival, denke ich, in jedem Fall hörenswert für die Menschen, die noch etwas mehr von den Speakern hören wollen.
Ja. Warum ich die Isabella dazu befragt oder gefragt hat, ob sie mit dabei ist beim Wow-Festival. Sie war ja unter anderem auch Moderatorin in unserem großen Team. Und ihr müsst euch vorstellen, bei dem Festival in Meierhofen, da ging es natürlich um viel Skifahren, um viel Pistenspaß, Eisbaden. Es ging um Festivalmusik, laute Musik, besondere Musik, DJs, Weltstars. Aber es ging auch um dieses Speaking, um diesen Austausch, um diese Beziehung zwischen Beziehungen, genau. Menschen. Mhm. Und da bin ich auf die Isabella zugekommen, weil sie kommt aus Meierhofen. Sie hat ihren eigenen Podcast, der ganz über tiefe Beziehungen auch handelt.
Genau.
Und da habe ich mir gedacht, hey Isabella, ich habe dich angerufen und gedacht, du würdest ja super zum Wow passen. Einmal mit deinem Thema Beziehung und einmal natürlich auch als der Podcast-Host. Und dann sind wir so drauf gekommen, hey, lass uns doch gemeinsam die Gäste für die 307 interviewen.
Genau.
Und so ist das entstanden.
Genau. Und für mich war es natürlich eine besondere Freude, selber als Moorhoferin einmal in Meierhofen bei einer Veranstaltung da jetzt dabei zu sein. Also danke dir noch einmal, dass du mir da diese quasi Bühne auch geboten hast. Ja, das Thema Beziehung und Beziehungsarbeit und Beziehungsgestaltung, das begleitet mich schon sehr lang in verschiedenster Ausprägung. Als Podcast, als Beraterin, als Coach, als auch in meiner Kunstfigur, die ich auf YouTube entworfen habe, die sogenannte Diva Divorce. Also in vielerlei Hinsicht ist das Thema bei mir präsent, im privaten Leben wie auch im professionellen Leben. Und der Podcast Amoral und Anmut heißt er, beschreibt Beziehungsgestaltung abseits des Mainstream. Ja, und da passest du natürlich auch ganz gut dazu. Du hast auch schon vieles erlebt, beziehungsweise hast ja auch die entsprechenden Speaker eingeladen, die genau darüber Bescheid wissen und so richtig neugierig machen und auf neue Ideen bringen, was Beziehung denn noch alles bedeuten kann, abseits der klassischen Ehe und Monogamie.
Ja. Was waren so die besten Statements von unseren Podcast-Gästen aus der 307?
Naja, also natürlich muss ich da gleich mal anfangen mit dem Veit Lindau. Ich meine, Stargast, nicht? Logisch, das Bestseller-Autor. Was mich besonders beeindruckt hat, war, als er gesagt hat, Beziehungsarbeit haben wir eigentlich nicht wirklich gelernt. Das Wichtigste, das uns im Leben begleitet, müssen wir uns in irgendeiner Weise im Laufe des Aufwachsens selber zusammenschustern. Denn alles, was nach der Verliebtheit kommt, sagt er, haben wir nicht wirklich drauf. Das lernt man weder in der Schule. Man hat vielleicht von den Eltern oder von irgendwelchen anderen Role Models ein bisschen ein Bild abgekriegt, aber es ist so individuell, dieses Einlassen, das sich auf die Sehnsucht einlassen, dass viele daran straucheln. Das heißt, Sozialkompetenz, Beziehungskompetenz schon im Schulalter, im Aufwachsen irgendwo einzubauen, wäre tatsächlich an der Zeit. Das hat mich sehr imponiert.
Weil du sagst, Veit Lindau aus Stargast, muss man ja auch dazu sagen, dieser Event war aufgebaut auf Generationen verbinden. Das heißt, wir haben ja ganz besondere Persönlichkeiten aus verschiedenen Generationen zu verschiedenen Themen gehabt. Mhm. Und die haben wir quasi alle auf dieser Bühne verbunden. Und da waren nämlich neben jungen DJs, Gamern, Influencern, Sportlern, Köchen auch natürlich ganz wichtig und speziell vor Weihnachten, dass es Menschen gibt, die so ein bisschen über diesen persönlichen, menschlichen Selfcare sozusagen über diese, über das Eigenherz auch ein bisschen sprechen. Und deswegen war, glaube ich, da auch Veit Lindau etwas Besonderes unter anderem.
Auf jeden Fall. Und natürlich dann auch in Rückblick oder in Vorausblick für diejenigen, die seine Bücher nicht kennen. Also die, glaube ich, wurden da sehr getriggert und neugierig gemacht, sich da weiterzubilden. Ein besonderes, also sehr gut im, kann man da anknüpfen. Aber auch besonders imponiert hat man auch die Sophie Lauenroth. Übrigens, deren Buch kommt ja jetzt im Februar heraus, gell? Ihr erstes Buch, also das nennt sich Du darfst heilen. Und sie als Psychologin hat ja auch gemeint, dass es vor allem für introvertierte Menschen manchmal schwierig ist, in der Beziehung diese Nähe-Distanz, dieses Nähe-Distanz-Verhältnis zu etablieren. Und da hilft sehr gut, wenn man das Körpergefühl mehr schult. Also das, der Körper sagt dann sehr deutlich, okay, ich kann nicht 24/7 mit meinem Partner zusammen sein. Oder für manche ist auch vielleicht nicht einmal das Zusammenwohnen möglich. Und dass man da einfach sich abtastet und eben auf das Körpergefühl gut hört, um zu seinem eigenen Imprint draufzukommen, damit Beziehung dann ja auch langfristig gelingt. Also hat man auch sehr imponiert. Es ist sehr, sehr interessant. Also Gesundheitspflege und die emotionalen Signale des Körpers sind key für eine gute Beziehungspflege.
Das heißt, es dreht sich ja heutzutage eigentlich immer alles um die Beziehung.
Ja, schon.
Weil wenn ich jetzt hergehe, Beziehung zu mir selber, Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Freunden, zu meinen Mitarbeitern, überall zu meinem Partner, es ist immer dieses Hauptwort und wie du schön sagst, the key. Wie geht Beziehung? Wie funktioniert Beziehung und was übrigens hat sich an der Beziehung so geändert? Wenn ich jetzt meine Eltern hernehme, die sind so ein Paradebeispiel auch, wie vielleicht auch noch, das heißt nicht vielleicht, sondern viele andere, die sich einfach seit jung auf lieben gelernt haben, aufeinander eingehen, sich sozusagen ausgleichen und gemeinsam, so wie man sagt, durch dick und dünn geht und gemeinsam das Leben lebt, bestreitet und genießt. Mhm. Heutzutage alles schnelllebiger, alles rucki-zucki, die Auswahl ist so groß, wir sind mit der Welt verbunden, die Durststrecke geht man vielleicht nicht mehr so und jetzt wird halt dann dieses an sich, mit sich arbeiten vielleicht eher zur Nebensache, weil es sich vielleicht dann anstrengend anfühlt quasi.
Ja, das kann sein. Also ich denke, die Individualisierung ist so weit fortgeschritten, dass man redet ja auch schon von der seriellen Monogamie oder von den verschiedenen Beziehungsformen, Spielwiesen, die es da so gibt. Man will so vieles ausprobieren, man will sich selber ausprobieren. Ich finde das ja auch grundsätzlich in Ordnung. Aber es steckt in einem Commitment dem Partner gegenüber auch so ein Edelmut, finde ich. Also ich bewundere ungemein Menschen, die so lange zusammenbleiben, aber natürlich mit dem Bedacht darauf, dass es auch nicht ungefragter bis ins hohe Alter weitergeht, so quasi er oder sie ist mir eh schon wurscht, aber jetzt bleibt man halt zusammen, weil man was gewöhnt ist. Das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ich habe jetzt gelesen, Isabella, eine Studie auch auf, übrigens auf Ö24 war das, von dem pornografischen Verhalten uns Österreichern, nach was die alles suchen auf YouPorn, auf Pornhub und, weil das hat ja extrem zugenommen, weil es gibt ja dann die einen, die das gar nicht wissen wollen, die bleiben bei ihrer Frau mit dem Gedanken oder bei ihrem Mann. Dann gibt es die einen, die quasi sich nicht umorientieren, aber dafür in diesen Pornokanalen sich natürlich auch da gewisse Befriedigung suchen. Mhm. Da haben sie übrigens gesagt, 10 Minuten, 20 Sekunden ist so die Verweildauer eines jeden Besuchers.
Damit würde man wieder dem Paulo Coelho recht geben, der das Buch geschrieben hat, 11 Minuten. Nicht? Da geht es ja auch um die Dauer einer sexuellen Handlung von 11 Minuten. Also ziemlich nahe dran. Ja.
Und ja, und die anderen sind die, die dann es zu Hause nicht mehr aushalten, weil vielleicht schon zu lange zusammen, weil sie nie über das gemeinsam gewachsen sind, weil es vielleicht auch die Mutter meiner zwei Kinder sind und die meine Fantasie, vielleicht glaube ich, dass sie sie nicht zu befriedigen mag.
Ja.
Nur ein Glaube, vielleicht denkt sie ja genauso. Mhm. Ja, und deswegen passiert das momentan. Und ich habe immer so gesagt, die Liebe und auch der dazugehörige, das Liebesspiel, der Liebesakt, ist eigentlich der Mittelpunkt in unserem Leben. Ich habe mir immer, stell dir vor, es gibt nur ein Geschlecht oder es gibt dieses Thema Liebe nicht. Meinst du, dass sich viele Menschen, Männer, Frauen dann so anstrengen würden, im Beruflichen so rausputzen, sich permanent neue Klamotten kaufen, um so schön zu wirken, wenn es dieses nicht geben würde? Glaube ich, da würden wir komplett nachlassen, weil dieser Reiz weg ist, dieser sexuelle Anziehungsreiz, dieser Annehmen, diese Anerkennung gesehen zu werden.
Genau, das baut ein Vakuum auf, das macht das Leben spannend. Das ist der Juice, der in uns quasi dann zum Brodeln kommt. Also ich finde das wichtig, das Liebesspiel, auch wenn es nicht immer das tatsächliche Liebesspiel ist. Manchmal ist es ja auch der Flirt und einfach eine nette Geste und dass man ein bisschen ja, auch so spielt. Aber ich denke, da hast du mit dem Wow-Gedanken Connect, Create, Celebrate eigentlich einen Kerngedanken erfasst, der auch für die Beziehung umlegbar ist. Nämlich, wenn es eine Langzeitbeziehung ist, wenn es vielleicht langweilig ist. Warum? Weil vielleicht das Celebrate zu kurz gekommen ist. Weil vielleicht das Create zu kurz gekommen ist. Ja, in Connection ist man schon meistens. Aber sich als Paar auch zu überlegen, machen wir mal beide was ganz was Neues, was wir beide noch nicht kennen. Create. Feiern wir auch etwas außerhalb der klassischen zu feiernden Daten, wie ein Hochzeitstag oder was, feiern wir, weil wir heute, ich weiß auch nicht, irgendeinen tollen Tag hatten. Also ich glaube, das kann schon sehr beleben.
Und meistens, ja? Du hast absolut recht, meistens wird Celebrate aber nicht bewusst, meistens oftmal Create auch nicht bewusst, weil man dieses Connect immer überspringt eigentlich, diesen Ursprung, dieses Atom. Und das zum Beispiel, wo ich sage, hey, wer traut sich einmal mit seiner Frau, oder wer macht es überhaupt, das hat mit Trauen vielleicht nichts zu tun, wer nimmt sich die Zeit, mal zu deiner Frau sagen, hey, weißt du was, ich sage dir mal drei Sachen, die mir an dir extrem taugen, gefallen und drei Sachen, die mir nicht so gefallen, ohne dass man was drauf sagt und du mir oder man schreibt es auf einen Zettel. Mhm. Das klingt so banal und so kindisch, aber mach das einmal und diese drei Sachen dann einmal wahrzunehmen, wo ich mir denke, hey, jetzt bin ich mit dir schon 10 Jahre zusammen, das sind drei Punkte, die ja bei mir so extrem taugen. Mhm. Mit dem habe ich gar nicht, ich habe gar nicht gewusst, dass du so viel Wert auf das legst oder dass dir das so bewusst ist. Mhm. Und umgekehrt kann ich dann sagen, das vermisst meine Frau, das vermisst meine Freundin oder das stört sie sehr. Ja. Und ohne dann darauf einzugehen und es zu diskutieren, weil einfach mal auch das Diskutieren vielleicht weglassen, das ist so ein Killer, was ich oft mitkriege, dass immer dieses Diskutieren, man versucht das Gute und landet in der Diskussion und da läuft jeder weg, vor allem jetzt aus meiner Perspektive, ich kenne viele Freunde, die einfach sagen, ich halte es nicht aus. Also ich gehe lieber immer aus dem Weg und immer schaue ich, dass andere Freunde dabei sind, weil Wenn wir allein sind, ist es am Ende des Tages immer eine Diskussion. Und wie schafft man es da auch rauszukommen und das auch einmal den Frauen und umgekehrt den Männern zu geben, hey, nicht dauernd die ganze Welt diskutiert, sondern einfach in das Gefühl rein und es einfach tun.
Ja, das stimmt. Man sagt ja auch, der Erfolg besteht aus 3 Buchstaben. T-U-N. Aber du hast völlig recht, die mit den Wertschätzungen und mit den Kritikpunkten, die Imagotherapie, die Paartherapie Imago geht ja da sogar einen Schritt weiter. Die sagen ja, pro Kritikpunkt 5 Wertschätzungen nachschießen. Dann kann man die Kritik besser nehmen. Ist eine Möglichkeit. Aber ich verstehe gut, was du sagst, dass man alles zerredet in der Diskussion und letztendlich kommt dann nichts raus. Ein Killer in der Beziehung ist sicher immer wieder das Wort, ja aber. Ja aber. Ja was? Also eine konkrete Maßnahme. Was tun wir jetzt? Oder es einfach mal so stehen lassen und vielleicht einfach dann sich nur dem Genuss hingeben und gar nicht weiter diskutieren.
Und die aller Heilwaffe, gell? Ja. Das Ego ist so wichtig, wenn es gesundes Ego ist für den Antrieb, für Sport, für berufliche Themen, für Wachstum. Das Ego ist ein Antrieb, aber im richtigen Moment das Ego weggeben kann so befreiend sein. Das ist so. Man öffnet so ein enges Korsett. Mhm. Weil das Ego weg bedeutet zum Beispiel nicht immer Recht haben müssen in einer Diskussion, in einer Auseinandersetzung, in einer Meinungsverschiedenheit. Einfach Ego weg und sagen, hey, passt, einfach fein, lass es uns so sein, stehen und lass nicht immer jemanden gewinnen müssen.
Ganz genau. Da hat mir übrigens auch das sehr gut gefallen, was Michelle Vincent, der Dating-Coach aus Deutschland, der beim Wow-Festival war, gesagt hat, nämlich auch den Stolz ab und zu zurückschrauben, zugunsten einer feineren Atmosphäre. Es muss nicht immer ein Wettbewerb sein innerhalb der Partnerschaft. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Genauso wie die Suche in Finden einer Partnerschaft oft kontraproduktiv ist. Also das stammt auch von Michael Vincent.
Ja, ich suche ja auch schon. Und man sagt ja, wenn nicht suchen, sonst kommt es nicht. Denn dann tue ich immer so, als wenn ich nicht suchen würde. Ja. Aber wenn ich irgendwo bin, dann schaut man ja trotzdem Frauen an und überlegt sich, könnte das passen, wäre das die Richtige? Das geht ja so automatisch, oder?
Ist ganz
so
klar.
In jedem Blick. Jede Frau, wo ich sehe, denke ich mir, wie, also jetzt auch nicht jede, aber bei vielen zum Beispiel, oder? Mhm. Es ist er menschlich, ist er männlich.
Ja, natürlich. Aber gleichzeitig repräsentierst du ja, finde ich, in dem Ausschnitt, in dem ich die kenne, ist perfekt, dieses allein glücklich sein können. Und das wirkt ja dann wieder ungemein attraktiv, sodass du dann vielleicht gar nicht extra suchen und schauen und anreden musst, weil du sozusagen schon diese Atmosphäre aufbaust. Ich bin mit mir selber ziemlich zufrieden. Und dann kommt ja eh wer heran und sagt, da fühle ich mich angezogen, den möchte ich kennenlernen. Na, schauen wir mal. Also, ja, du machst dein Ding, du hast eine Gaude mit dem, was läuft. Ich denke, das ist eines der großen Geheimnisse auf der Partnersuche, unter Anführungszeichen.
Also auf die Frau freue ich mich dann schon, wenn sie von alleine kommt, ohne dass ich sie suchen muss. Das ist oft in so einem Tal wie im Zillertal für viele gar nicht so leicht. Gell? Mhm. Wenn ich so schaue, Stadt, Land, Dorf, man kennt sich. Und heutzutage will man trotzdem ein bisschen auch nicht nur jemanden nehmen, damit man jemanden hat. Gell? Genau. Weil es ist immer ein Unterschied, allein sein oder einsam sein.
Ja.
Ich bin zwar oft sehr viel alleine, aber ich bin selten einsam.
Gut so, super. Das Alleinsein können ist, glaube ich, ganz eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt in der Partnerschaft einsteigen zu können, damit der andere nicht verantwortlich ist für meine Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und gleichzeitig ist die Anonymität in der Stadt, in der Partnerwahl oder Suche auch oft manchmal zu viel, weil es wirkt wie ein Marktplatz. Das heißt, das Mittelding zwischen quasi dem Daten am Land, wo man die Familien schon kennt und jeder hat schon ein gewisses Vorurteil der oder dem gegenüber und der absoluten Anonymität und Auswahlmöglichkeit en masse in der Großstadt. Das Mittelding wäre fein. Ja.
Ich habe viele Freundinnen, die sich auch so zu Tode daten schon, die sagen, ich kann gar nicht mehr. Ich habe so viel gedatet, aber nicht das Richtige dabei. Das ist dann auch immer dieser Druck, dieser Stress, diese Absicht, dann geht auch nichts.
Ja.
Im Zillertal ist jetzt mittlerweile so auch so, dass man sich traut, ihr sein eigenes Bild auf Bumble oder Tinder zu geben. Mhm. Auch so allgemein, wo man sagt, hey, Und war ja vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren anders, oder? Hast du gedacht, mal, ich hoffentlich sieht mich kein einer mehr schon, dass ich auf einer Dating-Plattform bin. Das wäre ja der Wahnsinn. Aber jetzt ist es ganz cool, weil ob ich jetzt auf Insta bin oder auf Tinder bin, also es ist, spielt eigentlich keine Rolle und ist mein Leben. Und meine Mama sagt auch immer, jetzt schau doch einmal auf irgendwelchen Plattformen, da findest du genau die zu dir passt.
Ja, es kann natürlich sein. Aber ich meine, du kommst eh so viel umeinander, beziehungsweise du ladest Leute ein. Du bist ja der Connector schlechthin. Also wenn jemand erfolgreich wen findet, dann du. Oder?
Ja, vielleicht brauchst du gar nicht so sein, weil ich oder vielleicht für eben. Viel anderes zuständig bin.
Ganz genau.
Oder? Genau, ja, genau. Für das große Connecten.
Eben.
Weil was nützt mir dann, wenn ich dann eine hätte und die dann sagt, ich möchte, dass du dich mit mir verbindest, aber ich sage, ja, aber ich würde gerne alle anderen auch verbinden.
Genau, und zieht dann sehr viel Kompetenz ab in die Zweierbeziehung hinein und du hast fürs andere nicht mehr so viel übrig.
Also ich sehne mich ein bisschen dazu und jetzt möchte ich aber von dir wissen, gell, weil ich schon sage, ich möchte mich mit vielen anderen verbinden. Man darf nicht vergessen, gell, früher, Vor 10 Jahren, gell, wenn du gesagt hast, boah, der Frau, da habe ich ein bisschen bei den Haaren genommen oder ein bisschen zugewirkt oder mal auf den Popo geklapst, dann war man divers. Jetzt ist Gott sei Dank Shades of Grey rausgekommen und seit Shades of Grey, möchte ich sagen, ist diese Kultur ein bisschen geöffnet und die Menschen, nicht nur wegen dem Film vielleicht, auch weil wir mit der ganzen Welt verbunden sind, weil wir im Internet viel mitbekommen, dass man diese sexuellen Reize, Fantasien auslebt, weil warum, wenn ich einmal auf dieser Welt bin und ich habe sexuelle Wünsche, warum soll ich sie mit ins Grab nehmen?
Ganz genau, ganz genau. Das Spiel mit dem kinky Anteil in einem. Ja. Das macht manchmal, wenn wir jetzt gerade die Hintergrundmusik hören von 50 Shades of Grey, manchmal auch 50 Shades of Goosebumps. Und das heißt ja nicht, dass das dann unbedingt etwas ist, was jede Woche ins Schlafzimmer einziehen muss, sondern man kann es einfach 1, 2, 3 Mal probieren. Ein bisschen Gaudi damit haben oder dann sagen, naja, okay, ich hab's probiert, aber ist nicht ganz für mich. Passt ja. Aber der Horizont wird erweitert und das Körpergefühl wird mehr und mehr geschärft. Sind wir wieder bei dem, was die Sophie Lauenroth gesagt hat. Und das ist wichtig. Geht über die Gesundheitspflege, geht natürlich ganz wunderbar über das spielerisch-sexuelle. Und da kommen wir dann schon in eine Vielfalt hinein, die einfach das Leben so, ach ja, so juicy macht.
Was geben wir für einen Tipp den Männern oder Frauen, wenn es jetzt schon im Bett nicht mehr viel funktioniert? Sie haben es einfach ausschweifen lassen. Sie geben der Arbeit die Schuld, sie geben einfach jetzt einmal der Beziehungskrise die Schuld. Sie sagen, ach, die Kinder sind dabei, ist momentan passt halt nicht. Und sie kümmern sich nicht mehr. Jeder lebt so sein Leben, aber hinter versteckten Kämmerchen, entweder geht der eine oder andere fremd, was er gar nicht will, oder denkt sie einfach, schade, dass nichts mehr geht. Findet aber den Zugang nicht. Wie macht man diesen Zugang, dass man sagt, hey, lass das Feuer wieder zum Brennen bringen?
Ja, sicher sehr individuell, aber auf die Schnelle würde mir da jetzt einfallen, 2 Varianten. Das eine, entweder man öffnet kurzzeitig, nicht für einen bestimmten abgesteckten Zeitraum die Beziehung und sagt, weißt du was, du schaust schon mal ein bisschen nach Hause und probierst ein bisschen und ich probiere. Und dann kommen wir wieder zusammen, vielleicht dann auch sehr dankbar und demütig wieder zurück, weil man sieht, Mensch, du, ich bin so gern bei dir, jetzt merke ich auch schon, was ich an dir habe, weil da draußen hat es sich sehr furchtbar angespielt oder gar nicht oder was auch immer. Die eine Variante. Beziehung zeitenweise öffnen. Oder man sagt, man macht innerhalb der Partnerschaft ein Experiment. Im Sinne von, wir tun jetzt wieder so, als würden wir das erste Mal daten. Natürlich, wir leben zusammen und alles, aber wir spielen parallel eine Welt für die nächsten 4 Wochen, sage ich mal, wo wir uns, als würden wir uns nicht kennen, wieder neu. Zum Beispiel.
Und probieren das. Ein Rollenspiel.
Genau. Wir gehen aus, wir gehen aber nicht miteinander ins Bett, wir warten bis zum 5. Date. Was weiß ich. Irgend sowas. Man kann sich ein bisschen ausmachen. Schauen wir mal, ob wieder was entflammt. Oder natürlich, man bringt eine
Joker ins Spiel.
Ganz genau.
Da hatte ich übrigens, möchte ich ja sagen, ich wurde auch im Hotel natürlich des Öfteren auf solche angesprochen oder eingeladen.
Denke mir.
Auf solche Anheizmanöver. Ob ich es gemacht habe oder nicht, das möchte ich da jetzt ein bisschen eher noch als mein Geheimnis behalten. Aber klar, das ein oder andere Mal.
Hat sich im Zimmer 307 vielleicht was abgespielt, aber wir wissen es nicht.
Auf jeden Fall weiß ich eine Prognose aus Perspektive der Männer. Wenn ein Mann, die Frau muss brav zu Hause sein. Der Mann kann eigentlich fremdgehen, weil für den Mann ist das Fremdgehen ja nur dieser Orgasmus. Die Frau bedeutet ja nichts, mit der er fremdgeht. Lieben tut die Frau zu Hause. Aber er darf's. Aber wehe, die Frau würde einmal nur annähernd einen Gedanken haben, dann dreht der Mann am Rad, am Ego. Das ist ein Wahnsinn. Und ich spreche oft so mit Männern und sage, ja, okay, ich muss halt einmal fremdgehen und ich bin nicht fremdgehen, das ist kein Fremdgehen, sondern ich muss halt einmal mich ausleben, weil was soll ich nach 20 Jahren, 10 Jahren mit zwei Kindern, und das ist halt nicht mehr das Gleiche. Mhm. Und du sagst immer, Stocki, du bist nur einmal zu Gast auf der Welt, also spiel es aus. Mhm. Also er darf's, aber wenn er nur dran denkt, wie es sich anfühlt, wenn es die Frau macht, ja, dann würde er es nicht aushalten, dann würde er zum Amokläufer.
Mhm. Darf ich dir dazu eine kleine Geschichte erläutern? Ja, ja. Ich meine, zum einen ist es ja so, ich finde das ja ganz spannend, dass die Welt des Hotels, das ist ja ein klassischer Spielplatz, ein Tummelplatz für Affären, vielfach. Ich meine, wirst du sicher auch in eurem Hotel mitgekriegt haben, was offensichtlich war, dass das eher eine geheime Geschichte ist. Und natürlich, aber wie auch immer, ich finde das ja spannend.
Das viel hat das erlebt.
Ja, denke ich mal.
Viel erlebt, viel beobachtet. Klar, viel mitgemacht.
Ja, genau. Man sieht ja, ob sich Leute so ganz frei bewegen oder eher gedeckt bewegen, ob die wiederkommen, ob die mit einem, mit welchem Namen sie einchecken, aber gut.
Aber alles in der Welt des Sein-Dürfens, möchte ich sagen.
Auf jeden
immer
Fall.
So, wo ich mir gedacht habe,
auf
hey,
jeden Fall.
Manchmal, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, manchmal haben wir mir gedacht, okay, shit, das tut mir jetzt leid für die Frau. Dann denke ich mir wieder mal, okay, hat man nicht anders wollen, hat so sein sollen. Dann kommen wieder Männer mit einer neuen Frau, wo ich mir denke, um Himmels Willen, weil auch das beobachte ich, oftmals sind die Frauen, mit denen die Männer fremdgehen oder so ausbüchsen, oft gar nicht besser wie die Ex, wo ich mir denke, what the fuck, du wärst aber doch lieber bei deinem Ex geblieben, die ist ja viel cooler.
Also ich habe sämtliche Partnerschaftsrollen selber im Laufe meines Lebens erlebt, lange Ehe, verschiedene lange Beziehungen, aber auch verschiedene Beziehungsmuster. Und ich war auch, wie das halt auch manchmal so vorkommt, auch mal in der Rolle der Affärengeliebten. Und ich habe das aber ganz bewusst gespielt. Ich wollte auch das einmal erfahren, wie das denn so ist. Und einer der ersten Sätze, die der Liebhaber mir damals gesagt hat, hat gesagt, du, dadurch, dass es dich gibt, kann ich meine Ehe am Leben erhalten. So, ich meine, das ist schon etwas, das fordert natürlich ein. Und interessant, weil du gesagt hast, wer die Frau tut das aber. Und es spielt das Ganze dann aber über die Zeit sich so ein, dass das Ganze dann schon offiziell am Tisch gelegt wurde und die Ehefrau aber sehr überlegt reagiert hat und gesagt hat, na gut, die Ehe wird deswegen nicht aufgelöst, aber pass auf, ich, lieber Mann, nehme mir da jetzt auch eine Affäre. Du kannst deine Affärengeliebte behalten, aber ich nehme auch. Er natürlich am Anfang großzügig und sehr erleichtert, dass die Ehe noch gehalten hat nach der Eröffnung, sagt natürlich, ja, super, mach, Schatzi, du. Ja, das wurde dann wurde es zur echten Krise, als dann quasi ein Viererspiel da war. Also daran hat sich das Beispiel von dir bewahrheitet, aus eigener Erfahrung. Ursprünglich ging es noch gut, aber als sie dann mit einem Liebhaber kam, war das wirklich brenzlig.
Ja. Jetzt möchte ich von dir mal wissen, bitte Isabel, klär mich mal auf, was gibt es alles für populäre Liebesbeziehungen? Es gibt, sage ich jetzt mal, Monogamie,
ja,
oder,
genau,
oder so wie ich habe die Beziehung mit mir alleine und es kommt, wie es kommt.
Genau.
Dann gibt es die Monogamie mit meinen Eltern zum Beispiel, leben das, oder? Mein Bruder auch.
Genau.
Zu zweit.
Genau. Dann gibt es aber natürlich auch die Polyamorie, wo mehrere Personen mit im Spiel sind, wo aber alles offengelegt ist. Also das ist das Musterbeispiel für Transparenz, Polyamorie.
Das ist eine offene Beziehung?
Eben nicht. Das ist ein Unterschied. Die offene Beziehung ist wieder eine, wo sich das Paar freigibt und sagt, du kannst machen, sag's mir aber gar nicht. Ich muss die Frau oder den anderen Mann gar nicht kennenlernen. Aber wir bleiben trotzdem, unsere Beziehung bleibt die Primärbeziehung. Aber was du daneben tust, du kannst dich vergnügen, aber hier spielt sich das Leben ab und das Commitment.
Und da macht man zum Beispiel Regeln, wo man sagt, aber nicht Freundeskreis,
ja,
oder
genau,
nicht meine
und
beste
bitte
Freundin.
Bitte auch nicht im eigenen Haus die Person einladen.
So.
Bei der Polyamorie ist das anders. Bei der Polyamorie ist wirklich, das ist ein geschlossenes System. Da kennt man, sagen wir, zu dritt, jeder jeden, und es wird wirklich ausgemacht, okay, heute schlafst du bei ihr oder bei ihm, und man ist vielleicht, wohnt sogar vielleicht zusammen. Also Ich kenne das System aus eigener Erfahrung. Wir hatten das zu dritt gespielt. Genau, es ist sehr spannend. Vor allem, man lernt mehr noch als in einer Beziehung, das glaubt man fast gar nicht, absolut offen und ehrlich seine Sachen auf den Tisch zu legen. Mehr noch als in einer Monogamie, damit die Polyamorie funktioniert.
Was ich mir cool vorstelle, ist, wenn man zu dritt ist, dass immer, wenn einer mal allein sein will, dann ist der Partner nicht alleine, weil es ist immer zu zweit.
Genau.
Zum Beispiel, ich kann Skifahren gehen, die Mädels sind daheim, dann gehe ich mit einem in eine Städtereise, die andere arbeitet dabei zu Hause,
ganz
dann
genau
gehen die
so.
Zwei Mädels einmal shoppen miteinander, ich kann ins Fitness gehen oder wie.
Genau, es ist ein Musterbeispiel an Toleranz auch. Also Eifersucht darf in der Konstellation nicht Platz nehmen, sonst funktioniert es nicht. Da muss man wirklich offen sein und auch gewillt sein, herzugeben.
Aber was ist, wenn ich dann im Bett mit zwei Mädels liege und dann darf ich mich ja theoretisch nicht zu einem mehr hingezogen fühlen, als wie zu anderen.
Das muss in der Polyamorie nicht zwangsläufig vorkommen. Also das ist vielleicht eine Variante, muss aber nicht sein, sondern man ist ein paar Nächte bei ihr, ein paar Nächte bei der. Also eher so. Aber wie gesagt...
Schlimm wäre es natürlich, wenn es irgendwann so ist, dass ich allein bin und die Mädels zu zweit im Nebenzimmer, weil sie eigentlich zu zweit netter haben als wie mit mir.
Ja, aber das muss der Mann ja eben auch aushalten. Das ist ein Musterbeispiel an Toleranz und keine Eifersucht darf im Spiel sein. Bei der Polyamorie.
Wo kommen wir wieder hin? Es dreht sich alles wieder um das Ego,
ja,
oder?
Ja, ganz genau, ganz genau. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Varianten wie Living Apart Together, wo Leute sagen, du, ich liebe in einer Beziehung zu sein, aber den Großteil meiner Zeit möchte ich für mich sein und ich will auch mein eigenes Reich nicht aufgeben. Man hat zwei Wohnplätze, muss man sich halt auch leisten können, so eine Beziehungsform, aber das wird immer attraktiver zum Beispiel.
Es gibt ja auch diese Join-Club-Seite, gell, wo sich ganz viele Frauen gerne anbieten, also nicht finanziell anbieten, sondern als Zusatz für ein Pärchen, die gerne eine Beziehung mit einem Pärchen haben, weil sie es spannend finden und weil sie auch da danach quasi bei einem Pärchen oft auch in ihrer Freiheit leben dürfen, weil ein Pärchen in sich ja zusammen bleibt.
Ja, genau. Sehr spannend. Ich denke.
Oder Swingerclub.
Ja, ich denke, solange niemand daraus als Verletzter dann hervorgeht, ist es gut. Da muss man halt immer gewahr sein, dass nicht einer dann der unter Anführungszeichen Verlierer wird, der emotionale Verlierer. Das
aber
ist
ganz
halt
ehrlich,
schon eine Gratwanderung.
Ich denke mir, am Anfang kann man alles ausprobieren und alles spielen und überall mal reinfahren mit dem Finger in jeden Honigtopf.
Ja, schon.
Mal.
Ja.
Und so wie Alice in Wunderland durchs Leben hüpfen.
Genau.
Aber am Ende irgendwo gibt es dann immer einen Gewinner oder einen Verlierer. Jemand, der sagt, okay, wir machen weiter oder ich entwickle mich woanders hin. Ich sehe jetzt, dass ich eigentlich mehr Neigung zu einer Frau habe oder ich liebe dieses wechselhafte Spiel. Mhm. Der andere, der durch das dann die Liebe zur Frau noch mehr entdeckt und sagt, hey, lass uns das aufhören, weil mir ist bewusst geworden, dass ich eigentlich nur dich liebe. Also irgendwo gibt es wahrscheinlich immer einen Gewinner und einen Verlierer.
Dann ja, es kann durchaus auf lange Sicht. Ja. Und manchmal, eben wie ich es einmal schon gesagt habe, dass man vielleicht aus so einer Beziehungsvariante und dem Experimentieren rauskommt mit der Erkenntnis, wie bin ich dankbar und gerne in einer klassischen Monogamie. Perfekt, oder? Das ist ja dann auch eine Erkenntnis, die wohltuend ist. Und ich denke, diese Versuchs- und Ausprobierzeit, ja, natürlich am Anfang, wunderbar. Aber so eine zweite große Möglichkeit ist dann auch im Falle nach einer Scheidung. Da ist dann noch einmal so alles offen. Und die Zeit zum noch einmal sich ausprobieren. Das ist auch ganz toll.
Also, wenn man was ausprobieren möchte und wenn die richtige Zeit für was zum Ausprobieren ist, dann ist sie jetzt da. Jetzt das Leben zu genießen, zu spielen, connect, create, celebrate, weil die Welt ist gerade eh so in einer Loslass-Transformation, das wird nächstes Jahr noch viel mehr. Alles ein bisschen loslassen, ein bisschen reinhören in dich und verändern. Bei den meisten scheitert es nur an diesen einen Tun noch und sich trauen, aber hey, einfach mal drauf los. Es gibt nichts Schöneres als wie mal drauf los, ohne immer wissen zu müssen, was kommt. Und das annehmen und das einfach in ein neues Gefühl rein.
Genau. Und das Ganze ist ja auch, wenn ich jetzt noch eine neue Schicht anschneiden darf, sogar astrologisch erklärbar. Weil wir ja, und das ist ja gerade ganz hochaktuell, seit dem 20. Jänner 2024 in eine, wenn man so will, neue Epoche eingestiegen sind, die enorm viel mit Reform zu tun hat, mit dem Aufreißen von traditionellen Gedankenmustern hinein in das eben Reformhafte, fast auch ein bisschen in die Revolution. Das heißt, umso mehr, und das ist eine Epoche, die dauert an die 20 Jahre jetzt, da wird sich einiges tun, auch in Sachen Partnerschaftsgestaltung. Und daher, ja, traut euch. Seid am Anfang schon mit dabei.
Bei uns geht es ja viel um Generationen verbinden. Mhm. Was macht die unterschiedlichen Generationen jetzt aus auf Thema Beziehung? Die Jungen, ganz Jungen, okay, die New Generation, die kommt jetzt erst ein bisschen rein, die sehen sich eher noch als Kumpels, Kollegen. Dann ab einem gewissen Alter geht's los. Was sind da die unterschiedlichen Generationen? Wie würdest du die einstufen?
Also ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Beispiel meiner Tochter, die aus der Generation Z ist, wo man schon bemerkt, auch an ihren ganzen Schulkollegen und so weiter, dass das Thema Beziehungsgestaltung und auch Sex und so weiter relativ weit unten steht in der Prioritätenliste. Also die sind 16, 17, 18, haben noch nie eine Partnerschaft gehabt und sagen, das meine ich ziemlich wurscht. Das drängt jetzt einmal nicht, kommt dann schon.
Gehen wir auf die Nerven oder ja, passt momentan nicht.
Ich bin auf ganz einem anderen Trip. Ich will jetzt Bildung und ich will Internet oder was auch immer. Mag ja sein. Ich denke, für wir in der Generation entweder Millennium oder Generation X waren da ja natürlich in der Mitte Pubertät schon voll drauf und Partnerschaft war die absolute Priorität und probieren. Und es war ja auch eine Statussache damals. Das ist es heute nicht mehr. Es ist nicht mehr Status, einen Partner unbedingt zu haben für die Generation Z.
Das war bei uns ganz wild.
Das
auch
ganz wichtig.
Du musst ein Haus, zwei Kinder, ein Auto haben.
Mein
sonst,
Gott. So
was meinst du, wie viele bei mir auch immer denken, der Daniel ist sicher schwul, weil er hat keine Frau und Dings. Dann sagen dann Mädels, nein, ich schwöre, ich kann dir garantieren, dass er nicht schwul ist. Dann sagen sie, ja, aber dann ist er sicher bi. So quasi, irgendwas muss er sein, aber ist nicht normal.
Aber das ist ja auch, ich finde das ja auch ganz gut und interessant, wenn man sich ein wenig unter dem Schleier des Geheimnisses verbirgt. Was ist? Macht dir nichts, oder? Bleibst lange interessant? Keiner weiß so richtig, wie du einzuschätzen bist. Und? Und? Macht er nichts.
Genau.
Ist ja toll.
Was ich noch oft höre, da sagen sie, warum bist du noch mit der zusammen oder mit dem zusammen? Weil du beschwerst dich da und dass ihr so verschieden seid und dass es gar nicht passt. Da gibt es null Anknüpfungspunkte. Mhm. Also ja, probier es mal so und so. Nein, also der Tropf ist gelutscht, wie man so schön sagt. Dann sage ich ja, warum bist du noch zusammen? Dann gibt es natürlich die Nummer, Hauptaussage ist immer wegen den Kindern. Nummer zwei, wo soll ich hin? Und Nummer drei der Antworten ist, weil wenn ich alt bin, will ich nicht alleine sein.
Ja, es ist legitim, denke ich, diese Gedanken zu haben, aber die ersten zwei, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind sofort aushebelbar. Weil wegen der Kinder, ich denke, mit so einer Aussage belastet man indirekt die Kinder sogar wesentlich mehr. Das lernt man als indirekte Verantwortung.
Den Kindern vor.
Ja, furchtbar. Nein, man ladet indirekte Verantwortung auf die Kinder. Die haben nicht danach gefragt, dass sie zusammenbleiben und vielleicht man ständig streitet. Ich habe letztens gerade einen Podcast Gast gehabt, die Maria Stern, ehemalige Parteivorsitzende Partei Jetzt oder Liste Pilz, die gemeint hat, die unglücklichsten Kinder sind diejenigen, deren Eltern zusammenbleiben, obwohl sie sich nichts mehr zu sagen haben. Das heißt, die Kinder von Eltern, die getrennt sind, sind nicht die unglücklichsten Kinder.
Nein, weißt du warum? Weil die Kinder von getrennten Eltern, die sehen wieder auf zwei Ebenen, auf zwei verschiedenen Parteien, was Liebe sein kann.
Ganz genau.
Zum Beispiel, wenn der Vater allein bleibt, sehen sie, so spielt man es, wenn man allein ist. Wenn sich die Mutter neu verliebt, sieht man, schau mal, die Mama ist jetzt viel glücklicher. Mhm. Ansonsten sehen und lernen die Kinder, so wie meine Eltern leben seit 10 Jahren, das muss Liebe sein, weil die sind ja zusammen. Und dann kriegen sie dieses falsche Spiel mit und wachsen eigentlich mit falscher Liebe auf.
Ganz genau.
Das ist ja auch immer dieses Ego-Narzissmus, wo die Kinder dann Aufmerksamkeitssyndrom haben, bipolare Störungen, Ritzen, weil sie eigentlich nie gesehen worden sind, weil die Eltern sie gar nicht sehen können, weil die Eltern immer diesen Staub drüber geben über die komplette Beziehung, sein Heim.
Genau.
Also ich kann dir 100 Geschichten erzählen, was ich im Hotel erlebt habe.
Das glaube ich. Ja. Hunderte Geschichten. Gerade im Urlaub, gerade im Hotel kommt sie dann ganz deutlich raus.
Und,
gell?
Und du merkst ja bei den Gästen, wenn sie aufeinandertreffen, wer hat sich was zu sagen, wer mag sich, wer geht sich nur aus dem Weg, wer sagt, das war nur ein Familienurlaub. Mhm. Ich muss mit meiner Familie auf Urlaub. Was meinst du, wie viele Familien es gibt, die im Urlaub sind und am Ende des Tages sich nichts zu sagen haben, weil entweder ist Ablenkung, Skifahren, Sauna, Freunde, Aperitif, immer irgendwo und nur diesen ganz kurzen Slot in der Früh, wo man im Stress ist und am Abend vorm Schlafen gehen, da gibt es Familien. Wenn ich das auf Frauen sage, was hast du denn für Gespräche gehabt mit deinem Mann in den letzten 10 Tagen? Dann schaut sie mich so an, wie meinst du das? Nein, wo habt ihr euch mal über irgendwas Interessantes ausgetauscht? Dann schaut sie mich an, kriegt nasse Augen und sagt, gar nicht.
Ja, das ist wirklich schlimm. Ja. Und auch die Doppelbotschaften den Kindern gegenüber, so auf die Art, sie spüren, es stimmt was nicht, aber die Eltern sagen immer, na passt, ist alles in Ordnung. Da lernt das Kind sich selber und mit seinem Gefühl nicht mehr zu vertrauen. Es hört was anderes, als es spürt. Ja, ich denke, die Kommunikation ist sowieso die Königsdisziplin in der Beziehung. Und noch einmal, nicht zerreden, sondern klar, deutlich und mit einem Ergebnis, wo man am Ende des Tages erfreut hat und weiß, so tun wir jetzt, das machen wir uns jetzt aus. Perfekt, heute wieder Gaude, bringt wieder ein bisschen ein Esprit rein.
Den Stock aus dem Arsch und etwas tun, einfach sich trauen, aber nicht so dahin leben, weil wenn du siehst, wie schnell das Jahr vergeht und kann ich immer gescheiter reden, wenn ich keine Beziehung habe, aber ich kriege so viel mit und ich spüre so viel, wo ich sagen kann, hey, entweder traust dich jetzt und gehst deinen eigenen Weg und lebst dein Leben und genießt es, dass du hier auf der Welt bist und alle Möglichkeiten hast, ohne jemanden die Schuld zu geben, ohne jemanden zu behaupten, wegen dem kann ich es nicht oder deswegen nicht, sondern es gibt für alles eine Lösung. Oder du sagst, okay, nein, den Weg nicht, sondern ich liebe meinen Partner, auch wenn es momentan nicht so passt. Und dann gebe ich alles dafür, dass daheim einfach das Spiel geil gespielt wird, dass der Ball ins Rollen kommt, dass das Feuer brennt. Und dann gibt es auch genug Möglichkeiten, sich mit sich und dem Partner wieder neu einzulassen.
Genau. Und das funktioniert in Wellen. Mal ist mehr, höhere Tide, manchmal ist Low Tide, das ist ja so.
Ich kann mal Bock auf den haben und ja, dann habe ich halt mal keinen Bock. Ja. Und ich kann auch mal mich neu verlieben und ich kann auch mal Fantasie und das gemeinsam auszusprechen auf einer so einer respektvollen Ebene, auf dieser We Are One-Ebene, jeder für sich und wir gemeinsam, lass uns trotzdem unser geiles Leben und unser Liebesleben cool spielen.
Stimmt. Und letzten Endes ist es ja so, dass es ja heutzutage auch keinerlei Schande mehr ist, einfach bewusster und überzeugter Single zu sein. Ja, wenn ich mir damit ein tolles Leben mache, ist doch wunderbar. Es muss ja nicht zwangsläufig. Ich gehe ja in Beziehung mit so vielem anderen. Eben Freunde, Wahlfamilie. Also da gibt es ja natürlich zwischenzeitlich, kann ich mir auch mal eine Liebhaberei mit in mein Leben holen. Es muss ja nicht mehr zwangsläufig nur die 1-zu-1-Beziehung sein. Also wir haben ja eh schon so viel Freiheiten durch diese Selbstermächtigung, durch gute Ausbildung, durch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und so weiter.
Oder du nimmst die Liebe auf Zeit, wie wir schon gesprochen haben.
Ja, genau, das hört man dann in meinem Podcast, wenn wir zwei darüber reden, über die Ehe auf Zeit. Genau,
das besprechen wir in deinem Podcast. Den gibt es nämlich dann auch in den nächsten Tagen. Amoral und Anmut heißt der.
Jawohl.
Mit Isabel Butter. Übrigens liebe ich deine schöne Stimme. Isabel habe ich sie mal angerufen und gesagt, boah, also du hast so eine Stimme, du könntest so liebe Sexgeschichten erzählen. Habe ich echt gesagt, du könntest so schöne Bücher erzählen, wenn du eigentlich in deiner Stimme sehr schön erzählen kannst und Lesungen machen könntest, sage jetzt mal, besser wie, also Podcast kannst du sowieso auch gut. Jetzt ist auch cool dein Wortwechsel, dein Dialektwechsel, weil sie lebt in Wien und du hast ja ein ganz sauberes, schönes Deutsch auch. Da bin ich ja viel der wildere Hundling, sage ich jetzt mal, auch mit meinem Schnaufen und mit meinen Artikulationen, sage ich schon, Aber das gefällt mir bei dir immer gut. Und der Mix zwischen uns ist ja dann sowieso.
Ja, das stimmt. Und weißt du, da muss ich dir auch sagen, ich habe ja eine Zeit lang einmal für den ORF auch gearbeitet und bei meiner allerersten Sendung bin ich dann nachher, das war eine Live-Sendung, zum Redakteur hin und gefragt, ich bin da frisch ins Wasser geschmissen worden, hatte nicht wirklich viel Ahnung und habe gesagt, war es in Ordnung oder was soll ich denn verbessern? Und er hat gesagt, nein, war nicht tadellos in Ordnung, aber einen Kritikpunkt hätte ich gesagt, ja was, raus mit der Sprache. Ich sage, bitte, können Sie ein bisschen mehr Dialekt reden? Weißt, das ist so charmant manchmal. Das schöne, geschliffene Deutsch ist ja in Ordnung, aber ein bisschen hören, wo man herkommt, ist schon auch ganz gut. Und ja, danke für deine Wertschätzung mit der Stimme. Du hast mich übrigens inspiriert, damals nicht nur am Podcast aufzunehmen, immer mit Interviews, sondern in meinem Podcast ist die Folge Nummer 22, da lese ich sehr ungewöhnliche Liebesgedichte vor. Und ehrlich gesagt, das ist aufgrund unseres Telefonats damals entstanden, wo du gemeint hast, du sprich doch mehr Geschichten, lass deine Stimme mehr hören, nicht aber nur klassische Interviews. Dann habe ich mal das aufgenommen und der ist im Rating ziemlich weit oben, diese Folge mit den Liebesgedichten.
Ja, fein. Da freuen wir uns wieder, wenn wir können ja mal einen aufnehmen. Das machen wir mal, wo ich ja mal so ein paar Storys zusammenschreibe aus dem Hotel. Ohne namentlich darauf einzugehen.
Natürlich nicht.
Ohne namentlich. Ich nehme dann die anderen Namen her. Andere von meinen Freunden halt irgendwelche Namen und setze sie ein. Aber da gibt es Storys. Aber das sind keine Storys, wo ich jemanden verletze, sondern sind nur Storys, die uns alle tagtäglich beschäftigen oder wie es uns selber auch geht oder wo man selber sagen, oh geil, schau, dem ist auch so gegangen, wo man schmunzeln muss oder wo man auch was lernen kann.
Genau, und das verbindet er dann wieder. Zu sagen, ich bin nicht allein mit dem, der hat das auch schon probiert oder auch schon gemacht oder ist auch schon ins Fettnäpfchen gestiegen. Das verbindet, das tut gut. Und da sind wir wieder beim Thema Connect. Es ist wie so eine Nabelschnur, gell, zwischen Menschen. Das ist ganz wichtig.
Jetzt eine Frage, persönliche Frage.
Ja.
Nach welcher Beziehung sehnst du dich selber besonders?
Also ich bin nach diesem Experiment der Polyamorie draufgekommen, wie sehr ich mich eigentlich nach dem 1:1-Commitment sehne. Ich hatte das viele, viele Jahre. Also ich habe in einer sehr schönen Ehe gelebt, die dann aber leider zum Schluss in einer Scheidung geendet hat. Aber ich kannte das und habe mir dann gedacht, mit der Scheidung, das war doch etwas schwieriger, die ganze Angelegenheit. Und ich habe jetzt einmal genug mit der Monogamie, das brauche ich nicht mehr. Jetzt. So, habe dann das Experiment gemacht und bin jetzt aber eben draufgekommen, das ist schon doch was für mich. Allerdings mit einem wesentlich größeren Maß an Unabhängigkeit. Das heißt, ich schätze das sehr, meinen eigenen Wohnraum zu haben, mit innerhalb der Beziehung. Und so schaut mittlerweile mein gewachsenes Idealbild aus, schon 1:1, nicht mehr unter mehreren, aber auch, ich würde mal sagen, ein Drittel der Zeit oder die Hälfte der Zeit gerne einfach für mich. Um sich dann wieder richtig zu freuen auf den Partner. Weißt? Den Partner vielleicht auch als Gast in 307, bei mir heißt es dann anders, Hausnummer 19, einzuladen. Und umgekehrt, dann bleibt es auch immer so spannend. Es klingt jetzt vielleicht für viele ein bisschen befremdlich, wenn man sagt, man ist Gast beim eigenen Partner, aber ehrlich gesagt, mir taugt es sehr.
Ja, ist ein gutes Gefühl, gell? Mhm. Sobald, oftmals, deswegen reden wir auch auf Ehe mit Zeit, weil oftmals, wenn man zusammen wohnt, ändert sich einiges.
Ja.
Vorher hat man diese Sehnsucht gehabt, sich zu treffen. Wenn man zusammen wohnt, dann hat man dann die Sehnsucht, wegzubleiben und auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, um nicht nach Hause zu kommen. Vorher will man unbedingt heiraten. Wenn man geheiratet hat, dann ist irgendwie so, fällt ganz viel Charme, Reiz und Attraktionen
manchmal, genau.
Weg.
Genau, und da sind wir wieder beim Veit Linder, der gemeint hat, seine Kernbotschaft beim Wow-Festival war, verbinde dich wieder mit deiner Sehnsucht. Und das hat mich auch so getriggert, weil für mich war Sehnsucht oft ein etwas negativ konnotierter Begriff. Ich meine, Sehnsucht, das tut weh und da muss man leiden und so. Das stimmt aber bei genauerer Betrachtung gar nicht, sondern das ist wie so ein Vakuum, wo zieht es mich denn dann hin? Und das kann man wieder schüren in Beziehungen, wenn man sich nicht immer sieht oder alltäglich, aber das ist natürlich eine individuelle Angelegenheit. Mir taugt es, Gast bei meinem Partner zu sein oder er bei mir und so spielen wir das jetzt.
Ich freue mich Und ich danke dir, liebe Isabella, für den guten Austausch.
Ja, danke auch,
Daniel. 307. Wir sehen uns beim Amoral und Anmut Podcast, wo wir über Beziehungen auch sprechen, auch über Ehe auf Zeit. Und ich wünsche allen, dass ihr sowohl als auch entweder für euch das Leben mit dem Partner einfach genießt und einfach was draus macht und euch traut, es einfach zu tun. Nehmt ihn mit auf die Reise, nehmt sie mit auf die Reise und traut euch einfach, das Leben aufzufressen und den Partner. Oder genießt es einfach, das Single-Sein. Und es gibt so einen Tag, da es gibt immer einen Tag, wo ich sage, ich hätte gerne einen Partner. Und es gibt immer einen Tag, wo ich sage, schade, dass ich einen Partner habe, ich wäre jetzt gerne alleine. Also es gibt immer das eine und das andere. Aber hey, wichtig ist, das Beste draus zu machen, für sich und für die anderen. Dabei ein guter Mensch bleiben und einfach das Leben feiern, für das wir hier sind.
Genau. 80-20 ist eine ganz gute quasi Regel, nach der man sich orientieren kann. Es muss nicht immer alles 100% sein. Und wenn wir schon im Hintergrund hören, Love is in the air, atmet es ein. Liebe ist wirklich all around. Love is in the air.
Cool, dass ihr wieder dabei wart. Also viel Spaß in nächster Zeit. Ich freue mich wieder beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Let's Connect to Create and Celebrate. Auf der Suche nach Generationen verbinden mit den Themen unserer Zeit. Und danke, liebe Isabella.
Danke dir, Daniel.
Wir sind ja hier wieder in der 307 bei mir im Keller. Im Keller, wenn ich so schön sagen darf, im Studio, im Wohnzimmer. Und haben es uns hier gemütlich gemacht. Und ich werde mit Isabella jetzt noch ein bisschen über die verschiedenen Beziehungen, die in unserer Zeit so gang und gäbe sind, ein bisschen plaudern. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Danke.
Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß. Hey!